Willkommen bei Junkhead TV.
Ja, dem authentischen Podcast, bla bla bla, immer das Gleiche, ja. Haben wir irgendwie einen anderen Dings oder ist das jetzt immer gleich?
Ein Slogan, also ihr kennt berühmte Slogan und einer dieser Slogans soll halt auch der authentischste Podcast im ganzen Universum sein.
Okay.
Der muss berühmter werden als gewisse andere Slogans, die ich aus markenschutzrechtlichen Gründen nicht nennen darf.
Okay, dann
noch nicht. Wir nehmen jede Werbeanfrage.
Dem authentischsten Podcast im ganzen Universum.
Ich habe ihn nicht dazu gezwungen. Ja, we are back im Mittwochs-Podcast, im Theorien-Podcast. Neue geile Theorien, geile Sachen, über die ihr euch freuen werdet, die ihr euch gewünscht habt und die heute kommen. Auch wieder mit ihm tatsächlich. Ahmed ist auch dabei.
Und wieder so ein abfälliger Spruch. Unser Podcast ist immer gleich aufgebaut, wie ihr merkt. Es ist immer...
Es ist zwischen Beleidigen und Theorien. Oh nein, er ist wirklich ein bisschen betroffen. Ich merke es gerade, er ist ein bisschen angepisst.
Ich muss mein Mikrofon nochmal richtig einstellen hier, weil... Ja.
Ihr seht es nicht, weil ich natürlich diese Szenen rausschneide, aber es ist eins von 30 Malen. Ich hake es nebenbei auch ab.
Nein, Spaß beiseite.
Ja.
Wir sind natürlich der authentischste Podcast im ganzen Universum, auch wenn wir öfter dafür abgemahnt werden, ist uns egal. So einer weit, weit entfernten Galaxis.
Lasst uns in Ruhe, Marsmenschen.
Wie bei Futurama, wo die oben sitzen, die schauen doch auch immer zu, oder?
Ja, stimmt. Das sind ja die beiden mit dem Körper und zwei Köpfen.
Genau.
Oder? Ja, ist so dumm. Ja, ist so dumm. Doch mal so Sportspiele von ganz oben umgekommen. Aus dem Feld.
Willst du anfangen?
Sehr ungern. Dann. Ich fange ja mal gerne an. Vor allem beim super geilen Mittwochspodcast.
So geil, wie ich immer das mir zu Dings gemacht habe, immer den Ball zu schießen.
Dann kann er sich noch ein bisschen vorbereiten in der Zeit, wo ich halt mein richtig, Thema vortrage.
Deswegen reagieren wir auch manchmal so wie so, was? Weil wir waren so abgelenkt gerade. Wir lesen durch, was wir noch vortragen müssen. Wir haben gar keine Zeit mehr mit 37 Podcasts am Tag, die wir jetzt veröffentlichen. Wir haben ja schon einen exklusiven Podcast auf Steady. Ja, wir haben da ein bisschen rumprobiert. Wir haben gemerkt, dass Steady für euch auch eine viel bessere Plattform ist. Es ist datenschutzfreundlich, es ist ja auf Deutschland ausgerichtet und deswegen haben wir jetzt gesagt, komm, Patreon, stampfen wir ein.
Ist auch übersichtlicher.
Ja, ist auch viel übersichtlicher, das stimmt. Da haben wir den exklusiven Podcast, der alle zwei Wochen kommt. Dann haben wir jetzt einen Mittwochspodcast, der kommt wöchentlich. Wir haben einen Sonntagspodcast, der kommt wöchentlich.
Ja, man kann es den ganzen Tag hören oder schauen.
Eigentlich könnte man den ganzen Tag sagen, okay, dann müssen sich die Leute auch mal den gelben Schein holen.
Echt krass, auf jeden Fall.
Nur für Junkets.
Das muss eigentlich auch so, muss auch gestattet werden vom Arbeitnehmer eigentlich.
Du meinst, es ist wie so eine Fortbildungswoche.
Genehmigter Urlaub oder so. Ja, genau, sowas. Es gibt auch so Bildungsurlaub.
Bildungsurlaub, genau.
Ja, perfekt. Übrigens für diejenigen,
es ist die tatsächlich auch Bildung, was wir hier machen.
Es ist Bildung, es ist Educational Purpose.
Sorry, bei vielen Themen. Ganz ehrlich, schaut euch den besten Scam der Welt an, schaut euch Russian Laundromat an, wir haben die CRISPR-Genschere, wir haben hier Wissenschaft.
Ohne Ende.
Wir haben hier Finanzen. Wir haben alles.
Ja, wir haben sogar Tipps und Tricks
ja.
Für gewisse Dinge.
Wir haben Kindheitsaufarbeitung.
Ja, eigentlich haben wir.
Ja.
Eigentlich haben wir sogar
Problembewältigung.
So ein bisschen diesen ärztlichen Fokus haben wir auch.
Na, ich sage deswegen,
alles.
Wir müssen mal mit den Krankenkassen
zusammensetzen. Das ist echt krass.
Auf jeden Fall.
Das ist ja auch eigentlich eine Frechheit, dass es
ja, nicht, noch nicht auf uns zugekommen
ist. Das soll es auch.
Das ist halt so ein bisschen, weißt du, die Krankenkassen machen sich wieder einfach, denken sich so, wir halten mal die Füße still. Ja, wenn die auf uns zukommen, dann müssen wir reagieren. Aber, ja. Ne,
wo kein Henker, da kein Richter. Könnte man ja schon mal machen.
Genau, ja, natürlich.
Auf jeden Fall.
Ein blaues Rezeptchen.
Ja, das sind wie so Heilpraktiker.
Nee, sind wir sogar staatlich anerkannt.
Stimmt.
Müssten wir sein.
Eigentlich schon.
Ja.
Möchtest du anfangen oder soll ich mit einem wunderbaren Cartoon starten?
Ich fange heute mit was eher Unschönem an. Wir hatten ja auch letztens den Holocaust-Gedenktag.
Das stimmt.
Und da dachte ich, ist es auch gut, dass wir mal dieses Thema auch wieder auch hier im Podcast haben natürlich und darüber sprechen. Weißt du, was Menschenversuche im Dritten Reich und deutsche Pharmaindustrien verbindet?
Oh mein Gott, eigentlich hoffe ich gar nichts, aber scheinbar irgendwas Schlimmes.
In den 20er Jahren war es so, dass deutsche Firmen wie Bayer, BASF, die wirtschaftlich nicht mehr so konkurrenzfähig waren und deshalb gesagt haben, wir schließen uns zusammen und daraus entstand IG Farben. IG Farben während der NS-Zeit wuchs und wurde zu einer der größten, zuerst europäischen Firmen und später dann auch eines der größten Pharmaindustrien weltweit.
Ach krass, okay, die kannte ich tatsächlich dann doch noch nicht, IG Farben.
Wie gesagt, es war ein Zusammenschluss aus 8 Unternehmen.
Also Pharmaunternehmen, die hauptsächlich die Zwerge zusammengeschlossen haben.
Genau, damals waren die nicht nur im Pharmabereich natürlich tätig, deswegen auch IG Farben. Ja. Mhm. Es war unter anderem, wie gesagt, Bayer und BASF. Ja, und die Story heute betrifft Bayer im Einzelnen.
Okay, das hört sich ja erstmal schon nach einer wirklich brutalen Macht an, eigentlich. So ein Zusammenschluss von riesen Pharmaindustrien, die vielleicht, wie gesagt, seit damals nicht nur Pharma hatten auf dem, in ihrem ja, Portfolio, oder sich darauf spezialisiert sind, aber so hört sich wirklich irgendwie, da könnte einiges passiert sein.
Ist es tatsächlich auch. Wir wissen ja leider, wie viele Unternehmen damals gewachsen sind durch Enteignung, durch Sklaverei, Zwangsarbeit und so weiter. Und das hat natürlich auch EG Farben betroffen. Die haben das natürlich auch so gemacht. Eine ganz abscheuliche Sache, was sie gemacht haben, ist, sie haben den Dritten Reich kontaktiert, einen Brief geschrieben. Und da haben sie Folgendes, und das möchte ich hier vorlesen an der Stelle. Bezüglich des Vorhabens von Experimenten mit einem neuen Schlafmittel würden wir es begrüßen, wenn sie uns eine Anzahl von Frauen zur Verfügung stellen würden.
Das hört sich an, so wie es ist eine Ware, die wahre Frau.
Daraufhin wurden 150 jüdische Frauen aus dem KZ Auschwitz zu einem Pharmaunternehmen verlegt und an denen wurde experimentiert. 6 Monate später gab es noch einen Brief. Zuerst hat man sich bedankt für die super Versuchsobjekte und dass die alle in einem super Zustand waren und alle auch sehr gut verwertet werden konnten.
Wie eine Ware beschrieben.
Leider sind die 150 Frauen verstorben. Also sie haben Objekte gesagt, natürlich nicht Frauen. Sie baten um weitere 150 Frauen. Und das Unternehmen soll wohl explizit Bayer gewesen sein.
Ein bekanntes deutsches Pharmaunternehmen, muss man dazu leider sagen, mit scheinbar dunkler Geschichte. Viele deutsche Unternehmen, nicht nur im Pharmabereich, auch gerade Autobauer, viele, die auch damals Geld gemacht haben, ein großes Unternehmen aufgebaut haben. Du hast es am Anfang schon gesagt. Also genau. Das ist jetzt nicht nur der Pharmabereich, sondern es ist halt viele deutsche
Firmen. Bekleidung, Automobilindustrie, alles fast, ja. Alles, was wir kennen.
Ja.
Ja. Und man muss auch natürlich dazu sagen, dass sie versuchen, die Vergangenheit aufzuarbeiten, auch wenn es die Leben natürlich nicht zurückbringt. Aber mit dieser Aufarbeitung sorgen ja auch die Firmen dafür, dass man gewisse Sachen nicht vergisst. Ja, das ist ja, denke ich, auch ganz wichtig. Dass
auf
man
jeden Fall, hundertprozentig.
Wir dürfen es nicht vergessen, was damals passiert ist, war schrecklich. Und 23 leitende Angestellte standen vor Gericht, mussten sich verantworten.
Richtig so.
Könnte man sagen, richtig so. Aber wenn ich das Ergebnis sage, dann wirst du sagen, was ist das jetzt?
Kuscheljustiz? Zu viel Macht?
Unter anderem wegen Plünderung, ne? Enteignung, Plünderung, Versklaverei, meist mit Todesfolge. Und, dürfen wir auch nicht vergessen, das Gas, Zyklon B, das haben die auch hergestellt. Von diesen 23 Angestellten wurden 12 inhaftiert und die maximale Haftstrafe waren 7 Jahre. Das ist doch nicht mehr normal, oder?
Das ist echt krass.
Das ist 7 Jahre.
Aber da muss man auch immer sagen, diese Konzerne hatten natürlich auch wahnsinnig viel Macht. So richtig große deutsche Konzerne, die dann wahrscheinlich da irgendwie auch und vielleicht noch hinter den Kulissen was gedeichselt haben mit irgendwelchen Staatsanwälten, Richtern. Da gehe ich wirklich grundsätzlich irgendwie immer von aus, dass da irgendwas noch kommt. Das ist dann fast gar nicht verwunderlich, dass dann nur auch nur die Hälfte davon angeklagt wird und dann auch nur 7 Jahre und dann wahrscheinlich auch nur 2 Jahre saß oder so. Weil gute Führung und da, ich weiß nicht, ich möchte da niemandem was unterstellen, ganz klar, nichts unterstellen.
Das kann mal ein eigenes Podcast-Thema sein, aber du kannst nicht alle Beamte in einem Tag austauschen.
Ja.
Ja, im Grunde genommen saßen die weiter da.
Ja.
So. Klar waren dann auch die Amis und so die Alliierten und die Russen waren dann hier und haben dafür scheinbar versucht, aber na, ich habe tatsächlich ein Thema, das fürs nächste Mal vielleicht eine Person, die, naja, eigentlich, sag ich mal, stark beteiligt war, aber promoted wurde, sagen wir mal, so von den Alliierten, weil die Person wohl zu wichtig war. Ja, schrecklich einfach. 300 Frauen, wahrscheinlich sind die anderen 150, da habe ich jetzt leider nichts gefunden, auch verstorben. Das heißt verstorben, die wurden ermordet.
Ja, wirklich. Es war einfach Mord. Die wussten ja, okay, wahrscheinlich wird es negative Folgen haben, für die dieses Medikament zu testen.
Auf jeden Fall.
Vor allem Schlafmedikament. Also sehr, na, gucken wir mal, wie die Wirkung ist, gucken wir mal, wie viel vertragen sie überhaupt. Ach, das war zu viel.
Blöd. Die sind tatsächlich auch irgendwie in der ersten Phase schon gestorben. Also, ne, so klinische Studien haben ja meist, ich glaube, 4 Phasen oder sowas oder 5, ich weiß es nicht genau. Und die sind einfach in Phase 1 schon gestorben. Ein trauriges Thema und eigentlich, ja, sollten wir ja daraus gelernt haben. Ja, weiter zu dir, Raphael. Was hast du uns denn heute mitgebracht?
Tatsächlich ist es eine halbwegs gute Überleitung auf mein Thema, wo ich versuche jetzt ein bisschen, was ein sehr ernstes Thema jetzt natürlich war, auch ein wichtiges Thema. Das ist zumindest das Thema Krieg bei mir auch Thema in meinem nächsten Topic. Und zwar geht es darum, vielleicht hast du da schon mal was gehört, Donald Duck leidet unter einem Kriegstrauma.
Ich habe tatsächlich schon mal davon gehört.
Es ist ja allgemein bekannt, beziehungsweise diejenigen unter euch, die auch gucken, also beziehungsweise Donald Duck gucken und auch so ein bisschen diese Cartoons von früher vielleicht gefeiert haben, dass er im Zweiten Weltkrieg gedient hat, Donald Duck. Weiß nicht, jetzt wird vielleicht der erste
Matrose.
Genau, er ist Matrose. Matrose. Und der erste Fakt für diese Theorie ist halt auch, dass er immer seine Matrosenuniform trägt. Er kann sie nicht ablegen. So, das ist erstmal scheinbar so, er kann sie nicht ablegen. Dann gibt es seine drei Neffen, Tick, Trick und Track, die ihm des Öfteren Streiche spielen. Und das bei ihm immer so ein bisschen diese Assoziation mit dem Kriegstrauma wieder hochholt. Und oh Gott, jetzt sind wieder Streiche gespielt worden. Ja, und er ist bei den Streichen halt immer so, er wirkt so ein bisschen überfordert. Das war so die erste Theorie in der Theorie, dass er halt sich überfordert fühlt und so. Dass, und er halt nicht möchte, dass seine Neffen ihm Streiche spielen, weil er dann halt wieder mit seinem Trauma von früher das assoziiert. Der zweite Punkt in dieser Theorie ist tatsächlich, dass vielleicht kennen die einen oder anderen ja auch Dagobert Duck.
Ja.
Und er überlässt teilweise Dagobert Duck auch so ein bisschen die Erziehung seiner drei Neffen, weil er damit halt so ein bisschen auch die Verantwortung abgeben kann, weil er halt nicht wirklich mehr damit umgehen kann und auch nicht wirklich möchte.
Stimmt, bei DuckTales sieht man das doch, oder?
Genau.
Ja. Ich frage mich auch, was mit den Neffen ist. Warum? Wo sind denn die Eltern?
Weiß es gar nicht. Gibt es da Eltern? Das stimmt.
Keine Ahnung. Ich habe die nie gesehen. Warum muss immer Donald auf die aufpassen und der...
Daisy Duck gibt es ja noch, aber das ist ja seine Frau eigentlich. So, ne?
Freundin.
Das muss ja die Tante sein. Oder beziehungsweise muss ja... Nee, nicht Tante, aber... Angeheiratete Tante, Freundin ist eigentlich, ne?
Ist eine Freundin.
Pluto. Passt immer auf die
Ja, aber ist echt die Frage, wo sind die Eltern?
Das ist eine gute Frage.
Vielleicht ist der Vater im Krieg und die Mutter auch vielleicht.
Bestimmt eine Theorie zu. Ja, so ein bisschen halt auch, dass, wenn er die Kinder dann abgibt an Dagobert Duck, kann er sich so ein bisschen seine eigenen Dämonen stellen so, und so ein bisschen auch mit dieses Kriegstrauma verarbeiten. Und das Ende der Theorie sagt, dass ein Quackpack, das ist tatsächlich eine Serie, die ich auch noch nicht kannte, aber da sind seine Neffen dann auch im Teenageralter.
Mhm.
Und erst dann schafft er es tatsächlich auch, seine Uniform abzulegen und dieses Kriegstrauma scheinbar zu verarbeiten bzw. final verarbeitet zu haben.
Die Vergangenheit bewältigen. Ja, ich kann mir gut vorstellen, das stimmt. Also wir haben ja sehr viele versteckte oder für uns nicht bewusst wahrgenommene Sachen innerhalb von Kinderzeichentrickfilmen. Immer wieder tauchen die auf und da kann ich mir echt gut vorstellen, das stimmt. Aber wie gesagt, wo sind die Eltern von Tick, Trick und Track? Ich sehe die nicht.
Das
ich habe die noch nie gesehen.
Das ist bestimmt auch eine gute Theorie. Über.
Ja,
falls ihr was da kennt, schreibt es gerne mal in die Kommentare oder schreibt uns einfach an und sagt, mich interessiert es wirklich. Das ist eine gute Frage.
Aber sehr schöne Theorie, sehr schöne Theorie.
Sehr gerne. Kommt was Trauriges jetzt wieder von dir? Vielleicht die, die es nicht sehen können, nur hören, uns nur hören, er guckt schon so ein bisschen traurig und der hat so einen Blick, ich weiß, es kommt was Trauriges, oh Gott. Ich nehme es schon mal vorweg, bei mir kommt danach auch was Trauriges, also... Aber True Crime. Ja, was hast du für ein spannendes, trauriges, finde ich doch lustiges.
Kennst du die Tom und Jerry Theorie, in der Tom täglich die ewige Verdammnis durchlebt?
Bisher noch nicht tatsächlich, aber jetzt, wenn ich drüber nachdenke, macht es schon irgendwie Sinn.
Die Theorie besagt, dass Tom irgendwann gestorben ist und einfach die ewige Verdammnis Tag für Tag wieder erleben muss. Kennst du die Folge zum Beispiel, wo Tom, der stirbt scheinbar, Tom kommt dann in den Himmel und Tom steht dann scheinbar vor der Pforte und wird nicht reingelassen. Er erfährt dort nämlich, dass seine Seele rein sein muss. Und das ist sie nicht, weil er ständig Jerry gejagt hat. Ja, und um den Himmel zu betreten, braucht er die Unterschrift von Jerry. Er kriegt so ein Blatt Papier mit, wo drauf steht, ich vergebe all deine Sünden.
Das kenne ich.
Ja?
Das kenne ich.
Ja. Und er hat dann eine Stunde Zeit um sich die Unterschrift zu holen.
Stimmt.
Und er macht alles. Er gibt ihm so eine Geburtstagstorte und Käse und alles und bittet ihn, bitte unterschreib. Und Jerry unterschreibt nicht. Ja. Stattdessen macht Jerry was ganz anderes, klatscht den Kuchen weg oder so. Und irgendwann erfleht ihn an, sagt, bitte unterschreib. Und Jerry sagt dann, ja komm, ich mach's. Unterschreibt es. Tom rennt zu dieser Rolltreppe und nach ein paar Schritten verschwindet die Rolltreppe. Es war zu spät.
Stimmt.
Der Boden öffnet sich. Tom fällt in so einen Kessel. Der Teufel rührt ihn so um und er scheint dann in der Hölle sich zu befinden.
Stimmt, kenne ich die Episode, das ist schon ewig, als ich geguckt habe, also wirklich ewig.
Mhm.
Aber interessante Theorie. Kann man daraus auf jeden Fall erstmal schlussfolgern irgendwie
aus der Folge. Aber da fängt es erst an.
Oh mein Gott.
Tom wacht nämlich auf und sagt, oh, es war alles nur ein Traum, Gott sei Dank. Rennt zu Jerry, klopft an. Jerry kommt auch ganz entspannt raus. Ganz entspannt. Kommt einfach raus, ja, was ist denn mäßig so? Tom schnappt sich Jerry und küsst den richtig innig, so richtig so Gott sei Dank, es war nur ein Traum mäßig. Da ist schon mal das Erste, wo man denkt, okay, sind jetzt cool miteinander?
Ja, stimmt.
paar Folgen später scheint er auch diese Szene wiederzusehen. Wurde es scheinbar aufgenommen und er sieht die Szene nochmal, wie das passiert ist. Aber wenn das nur ein Traum war, warum wurde es aufgezeichnet? Und jetzt ist die Frage, warum Hölle? Na, in manchen Religionen ist die Hölle der Ort, wo man gefangen ist in so einem ewigen Cycle und immer und immer wieder
leidet. Ja, das ist dann der schlimmste Ort für einen selbst.
Genau. Ja. Und nach dieser Sache scheint Tom in den nächsten Folgen quasi unsterblich zu sein. Er wird gefoltert, er wird missbraucht, er wird von einem Zug überfahren, wo sie sich auf die Gleise setzen zusammen. Es gibt sogar eine Folge, in der er den Tod durch die Guillotine erfährt.
Echt?
Und dann nach ein paar Minuten einfach wieder da ist. Als wenn nichts passiert.
Und ich dachte, das wäre so typisch Cartoon, aber scheinbar steckt da doch mehr hinter.
Scheinbar steckt da mehr dahinter. Es gibt auch krasse Zeitsprünge. Ist dir schon mal aufgefallen? Mal ist er irgendwie in der Vergangenheit, mal ist er in der Zukunft.
Also so krass, noch nicht damit beschäftigt. Aber es ist wie bei so vielen Theorien, gerade bei diesen Cartoon-Theorien, dass einem das erst auffällt, wenn man darüber spricht.
Ja, richtig. Ja. Das ist heftig, ne?
Ja.
Und das zeigt, dass Tom nicht gestorben ist, sondern täglich die Hölle durchlebt. Ja, davor war Jerry eine ganz normale Maus. Ja, die haben die ganze Zeit gestritten, hatten richtig heftige Auseinandersetzungen. Und danach scheinen die befreundet zu sein.
Ja.
Das sieht man ganz oft in vielen Szenen. Deswegen gibt es auch diese Theorie, dass Tom Jerry eigentlich nicht jagt richtig, sondern dass sie eigentlich befreundet sind, dass Jerry Tom dabei hilft. Also es ist immer so bis zum letzten Augenblick, ich habe es gefangen und dann entwischt Jerry doch noch, dass Tom einfach nicht ersetzt wird durch eine andere Katze. Tom möchte natürlich auch, dass Jerry nichts passiert. Deswegen spielen die dieses Spiel immer bis zu einem gewissen Punkt und dann entkommt Jerry immer wieder.
Ja.
Aber man sieht ganz oft, wie sie dann hinter einem Vorhang zusammen irgendwie was spielen oder so oder wo sie gemeinsam Pläne schmieden. Und nach dieser Folge scheint es wirklich, dass Tom und Jerry eigentlich richtig gute Freunde sind.
Ja, wie schon gesagt, das ist mit vielen anderen Theorien. Wenn man sich darauf einlässt und mal ein bisschen über nachdenkt, kann es tatsächlich schon stimmen. Und es sind jetzt viele Fakten zu der Serie, wo ich sage, ja, passt schon irgendwie. Ja, warum nicht? Also ich frage, eigentlich ist es immer das Hauptargument so, warum nicht? Warum sollte es nicht so sein?
Ja.
Jetzt werden vielleicht viele sagen so, ja, ach, so ein Stuss, aber warum ist es denn Stuss? Also wer kann denn sagen, dass es Stuss ist?
Also als ich die Theorie zum ersten Mal gehört habe, dachte ich so, naja, ich schaue jetzt auch ein paar Folgen. Ich habe mich da echt hingesetzt, habe Tom und Jerry angeschaut, nochmal, es war übergeil. Ich habe das richtig gefeiert.
Auf jeden Fall.
Und ich muss echt sagen, es ist sehr schlüssig. Also eine der schlüssigsten Theorien, die ich bisher gehört habe. Ich finde, das passt wirklich wie die Faust aufs Auge.
Krass. Vielleicht ist das ja auch wirklich so gewollt vom Entwickler oder Erfinder oder wie auch immer.
Ja, zwei sehr traurige Kindheitszerstörungsthemen gehabt vielleicht. Das heißt, Kindheitszerstörung ist Aufarbeitung eigentlich. Ne? Donald Duck, der sein Trauma bewältigt. Und ja, ich weiß nicht, wie ich das mit Tom einordnen soll. Sehr traurig, wenn man darüber nachdenkt. Je mehr man darüber nachdenkt, desto trauriger, finde ich, ist das, dass der wirklich wahrscheinlich es nicht geschafft hat.
Ja. Kann echt sein.
Aber jetzt wirst du uns bestimmt mit irgendeinem entweder True Crime Thema von den Socken hauen und uns alles vergessen lassen, was wir bisher gehört haben. Oder es kommt was richtig Lustiges.
Ja, tatsächlich ist es das Erste. Tatsächlich geht es jetzt um einen True Crime Fall bei mir. Ihr wünscht euch True Crime, immer mehr True Crime und ihr kriegt auch True Crime. Und ich muss tatsächlich sagen, ich sage es glaube ich zum ersten Mal von einem True Crime Fall von mir, aber
Triggerwarnung.
Definitiv Triggerwarnung.
Oh, es ist. Nein, jetzt kommt wieder sowas wie mit diesen Augäpfeln oder so.
Gott, das war nicht mal
Story mit diesen Augäpfeln. Das muss ich jetzt mal sagen. Diese Story mit den Augäpfeln, die er letztens einfach so nebenbei auch erzählt hat. Nebenbei. Die ist so ekelhaft gewesen. Wir mussten ja auch einiges rausschneiden. Wir konnten es gar nicht senden. Und das Allerschlimmste ist, mittendrin sage ich so, ey, du musst auf jeden Fall deine Triggerwarnung aussprechen. Und dann sagt er, ja, und Triggerwarnung. Und ich glaube, da war es schon für alle gelaufen. Oder hast du es an den Anfang geschnitten?
Nee, es war am Ende.
Am Ende, ne?
Ja.
Ja, schön, dass wir am Ende die Trigger, und da freue ich mich natürlich sehr darauf, dass du jetzt schon die Triggerwarnung ausgesprochen hast. Möchtest du auch sagen, warum?
Ja, Triggerwarnung tatsächlich, weil es um einen sehr schlimmen, also ich finde ihn persönlich sehr, sehr schlimm, muss ich tatsächlich sagen, weil es eine sehr, sehr grausame Tat ist und was ich gleich beschreiben werde, was auch alles passiert ist, was überhaupt passiert ist, einfach nur als Warnung. Wir hatten schon viele True Crime Fälle, die sehr schlimm
sind. Du hast es jetzt gerade so nochmal gesagt, deswegen wollte ich nochmal fragen, das Adjektiv, das du dafür benutzen würdest, wäre schlimm auf jeden Fall oder sehr schlimm.
Ich würde sehr, sehr schlimm sogar sagen.
Sehr, sehr schlimm, okay. Dann
sehr, sehr schlimm. Ich weiß nicht, ich finde ihn persönlich irgendwie...
Sehr schlimm oder sehr, sehr schlimm oder schlimm.
Sehr schlimm. Okay. Sogar das Schlimmste vielleicht.
Echt?
Ich würde, weil...
Ich muss kurz meine Kopfhörer.
Und nicht nur ich finde das so. Weil auch die Behörden haben die Morde als das schlimmste kriminelle einzelne Ereignis in der Geschichte von Broken Arrow betitelt.
Das klingt sehr schlimm.
Am 22. Juli 2015 bekommt die Polizei einen Notruf von dem damals 12-jährigen Daniel Bever aus Broken Arrow in Oklahoma. Er sagt, dass sein Bruder gerade dabei ist, seine gesamte Familie abzuschlachten.
Oha.
Ziemlich genau auch der Wortlaut.
Boah, ich glaube, ich habe die Geschichte schon mal gehört.
Ja?
Aha, ich glaube, ja.
Wie gesagt, bekannt ist diese Geschichte unter den Broken Arrow-Morde. Und wie gesagt, auch Polizei betitelt es als eines des schlimmsten kriminelles Einzelereignisses, was ich tatsächlich auch so vom Lesen und darüber recherchieren auch bestätigen kann. Der 12-jährige Daniel Bever ruft bei der Polizei an und sagt, mein Bruder bringt gerade meine gesamte Familie um.
Der 12-jährige?
Genau, der 12-jährige Daniel Bever ist der Anrufer hinter diesem Anruf bei der Polizei und sagt, ja, mein Bruder bringt gerade unsere gesamte Familie um. Danach ist erstmal Stille, dann hört man Schreien, menschliche Stimmen im Hintergrund, Aufruhr im Hintergrund, die Polizei verfolgt das alles mit, Leitung tot. Die Polizei versucht als nächstes David Bever, den Vater, anzurufen.
Aber was soll das denn? Sind die dumm oder was? Die hören doch, was da passiert.
Sie haben währenddessen natürlich versucht, die Nummer zu lokalisieren. Leider haben sie es auch nicht geschafft, den Vater zu erreichen. Der Grund ist fast natürlich in dem Fall schon klar.
Ja.
Was macht die Polizei also? Natürlich genau das, was sie auch machen sollte. Sie schickt Polizisten zum Tatort. Und als die Polizisten beim Tatort ankamen, bot ihnen ein so entsetzliches Bild, dass viele der Polizisten, die damals noch im Dienst waren, in psychische Behandlung danach mussten. Als die ersten Einsatzkräfte am Tatort eintrafen, sahen sie auf der Veranda des Hauses schon direkt die ersten Blutspuren, also wirklich viel Blut, klopften dann an die Tür und hörten von drin ein leises, ja, Wimmern, Seufzen, was sie zumindest erstmal identifiziert haben, als von einem jungen Mädchen kommt. Sie also Tür aufgebrochen, reingestürmt und fanden die 13-jährige Crystal Bever blutend mit Stichwunden und Schnittwunden auf dem Boden.
Also die Schwester wahrscheinlich.
Genau, die Schwester bzw. die Tochter. Blutend auf dem Boden. Alle anderen Familienmitglieder, 5 an der Zahl, tot. Tot aufgefunden, nacheinander. Was ist also jetzt hier passiert? Ja, Crystal Bever war im Grunde eine von den beiden Familienmitgliedern, die überlebte. Sie überlebte eigentlich auch nur durch Glück. Sie überlebte schwer verletzt. Sie kam in ein Krankenhaus, wurde notoperiert. Bei ihr gab es Schnittwunden und Stichwunden am Hals und in den Armen.
Boah.
Sie wurde von ihren beiden Brüdern in ein Schlafzimmer gelockt. Und nachdem sie das Schlafzimmer betreten, wurden ihr sofort die Kehle aufgeschnitten, dass sie dann glücklicherweise aber nach einer Not-OP im Krankenhaus überlebt hatte. Es gibt eine weitere Überlebende in dem Fall und das ist Autumn Bever, die 2-Jährige, die in dem Fall bzw. in dem Zeitraum zum Glück in ihrem Kinderzimmer in ihrem Babybett geschlafen hat und glücklicherweise hoffentlich davon gar nichts mitbekommen hat, zumindest von dieser grausamen Tat. An diesem Nachmittag wurden 5 Familienmitglieder umgebracht, davon der Vater, David Bever, 52 Jahre, getötet durch 28 Schnitt- und Stichwunden am Rumpf, Bauch, Hals, Rücken und Arme.
28,
das ist Ausrasten.
Das ist richtig,
das ist einfach
das ist richtig persönlich. Ja. Das ist richtig persönlich. Wir hatten es doch sowas Ähnliches sogar im letzten Fall, oder?
Das
war ja auch 40 Stichwunden. Ja, also da weiß genau, man, das ist richtig persönlich, genau.
Ja, das nächste Opfer, April Bever, 42 Jahre, die Mutter, getötet mit 48 Schnitt- und Stichwunden.
Scheiße.
Schädeltrauma. Schnitt und Stichwunden überall am Körper. Und damit meine ich wirklich überall. Also sie wurde regelrecht zerhackt eigentlich mit dem Messer. Das dritte Opfer, der Sohn, der angerufen hat, Daniel Bever, 12 Jahre, getötet durch 21 Stichwunden an Rücken, Schulter und Brust. Das vierte Opfer der Familie, Christopher Bever, 7 Jahre alt, getötet durch 21 Schnitt und Stichwunden an Unterschenkel, Hals, Bauch, Rücken und Brust. Und leider noch ein trauriges weiteres Opfer, Victoria Bever, 5 Jahre alt, getötet durch 23 Stichwunden an beiden Seiten des Halses, Brust, Bauch, Gesäß und Unterschenkel. Also hier wird auch mal deutlich, an jedem Körperteil wurde eingestochen bei den Menschen.
Oh, das ist echt.
Bei jedem Körperteil. Tja, jetzt.
Ja, wer war der Täter?
Das ist genau die richtige Frage. Tatsächlich, so traurig wie es auch ist, aber gab es noch 2 Familienmitglieder. Und zwar den 18-jährigen und 16-jährigen Sohn der Familie, 2 Brüder, die leider berühmter werden wollten als die Amokläufer vom Columbine-Massaker damals an der Schule, wo auch wahnsinnig viele Menschen umgekommen sind aufgrund von zwei Jugendlichen, die das Feuer eröffnet hatten. Ja, die beiden hatten ein Faible für Serienkiller, wollten berühmt werden und hatten gedacht, okay, dann starten wir doch bei unserer Familie zuerst.
Das war das Motiv. Die wollten einfach nur eine Karriere als Serienkiller starten.
Genau. So kann man es tatsächlich sagen. Ja, sie haben, wie gesagt, ihre Schwester ins Zimmer gelockt, ihre 13-jährige Schwester. Robert Bever, der 18-jährige Bruder, hat sie ins Zimmer gelockt und dann haben die beiden, Robert und Michael, zusammen ja, ihr sofort die Kehle durchgeschnitten und dann begann sozusagen der Amoklauf bei der eigenen Familie. Und hätte die Polizei sie nicht glücklicherweise sofort danach in einem Waldstück hinter dem Haus geschnappt. Ja, eine Spezialeinheit der Polizei hat sie quasi relativ zeitnah nach der Tat umstellt und festgenommen. Und sie hatten sich auch wohl ohne Gegenwehr festnehmen lassen, aber sie hatten auch nur ein Messer dabei. Also da ist auch nicht viel mit Wehren, sonst wärst du ja sehr sicher erschossen worden. Dann hätten die beiden noch wirklich weitaus mehr Menschen wahrscheinlich getötet, weil ihr Plan, der Blutrausch hatte ja gerade erst begonnen. Ihr Plan war eigentlich, sie klauen das Auto des Vaters, sie fahren damit in die nächste Stadt und dort wollten sie dann 5 bis 10 Menschen aus dem Auto heraus erschießen, bevor sie weiterfahren in die nächste Stadt und weitere Menschen erschießen. Ihr Plan war eigentlich, mehrere hundert Menschen umzubringen und wie du es schon sagtest, im Grunde war die Übung dann die Familie. Hey, können wir das überhaupt? Wenn wir die Familie töten können, ja, dann werden wir bestimmt auch Außenstehende töten können. Und sie haben es natürlich geschafft. Sie haben es natürlich geschafft, weil bei der Anzahl an Schnitt- und Stichwunden ist klar, dass die Menschen sofort sterben beziehungsweise verbluten. Es ist einfach, es macht, also mich hat wirklich fassungslos gemacht.
Da muss man ja psychisch ganz kaputt sein im Kopf,
absolut, um
sowas zu machen.
Zu 100%.
Vor allem noch an der eigenen Familie sowas zu starten. Da muss man wirklich ganz kaputt sein im Kopf.
Es gab dann natürlich Ermittlungen durch die Polizei. Dabei hatte sich herausgestellt, dass es wohl innerhalb der Familie schon, beziehungsweise der Vater, einen Hang zur Gewalttätigkeit hatte. Was natürlich vielleicht die ein oder andere, ja, ich sag mal, Erklärung zulässt, warum man zumindest psychisch gestört wird. Ja, aber es rechtfertigt natürlich nicht, einen Serienkiller zu werden, beziehungsweise
die Familie abzuschlachten. Das geht nicht.
Und zu planen, ganze, weiß ich nicht, andere Familien umzubringen.
Es gibt so viele Menschen, die Gewalt erfahren und die bringen nicht irgendwie oder planen nicht, Menschen umzubringen. Also da muss was ganz anders schief gelaufen sein bei denen.
Absolut. Vor allem planten sie danach auch, die Leichen zu zerstückeln. Sie waren ja schon auf dem besten Wege im Grunde mit den Schürf und
mit den Schnitt- und Stichwunden. 40 Stichwunden.
Ja, ist ja quasi wie zerstückeln. Und dann wollten sie in Fässern auf dem Dachboden lagern.
Boah, ist das ekelhaft.
Ja, hatte der kleine Bruder nicht angerufen. Ist auch die Frage, ob Crystal beispielsweise noch am Leben gewesen wäre, die ja als erstes die Schnittwunde am Hals hatte.
Wann war das?
Wahrscheinlich verblutet. Das war 2015 im Juli. Das war in den Abendstunden.
Und das ist ja gar nicht so lange her.
Nein, es ist 8,5 Jahre quasi her. Also es ist wirklich jetzt nicht so, dass man seit den 80ern oder so passiert, was wir ja oft haben. Wo man dann auch sagt, ja, damals war es vielleicht noch einfacher, jemanden umzubringen, weil die Kriminaltechnik noch nicht so weit war. Mhm. In dem Fall weiß man natürlich auch nicht, wie schnell hätte die Polizei sie bekommen, wären sie weiter abgehauen oder wären sie wirklich durchs Land gefahren.
Mit dem Auto und...
Genau. Das, glücklicherweise wurden sie halt, wie gesagt, im Waldstück danach direkt festgenommen. Und natürlich dann auch zur Anklage gestellt. Ja, die beiden waren 18 und 16 Jahre alt. Robert war wohl aber zur Tatzeit noch 17 Jahre eigentlich alt gewesen. Hm. Vor Gericht gestellt wurde er aber mit 18. Deswegen war bei ihm halt so ein bisschen die Frage, wird er nach Erwachsenenstrafrecht belangt? Hm. Was bedeuten würde, nach Jugendstrafrecht würde ihm nicht die Todesstrafe blühen. Ja, in Oklahoma gibt es halt noch die Todesstrafe. Ja, als 17-Jähriger kann er halt nicht die Todesstrafe bekommen, wenn er vor allem nicht nach Erwachsenenstrafrecht belangt wird. Er wurde nach Jugendstrafrecht belangt, genau wie sein Bruder, der zur Tatzeitpunkt 16 Jahre alt war. Ja, Robert Bever wurde zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt, richtig so, ohne Aussicht auf Bewährung. Mhm. Und Michael Bever wurde dann auch zu lebenslanger Haft verurteilt, allerdings mit Aussicht auf Bewährung. Nach der Tat hatte die Polizei tatsächlich auch eine Kiste mit 3000 Schuss Munition bei den beiden gefunden.
3000 Schuss Munition.
Die Vorbereitung wahrscheinlich für den gesamten Amoklauf.
Ach du Scheiße. Die Frage ist echt, wie sind die an diese Munition rangekommen?
ja, also die Polizei hat auch dann die Social-Media-Konten von den beiden durchsucht und natürlich dann versucht, irgendwie weitere Hinweise darauf zu finden. Sie hatten wohl auch auf dem Flash-Laufwerk, was Robert wohl während seiner Vernehmung irgendwann mal spontan sagte, dass da wohl Videodateien drauf sind, auf einem Speichermedium zu Hause, auf seinem Computerlaufwerk. Die Polizei hatte das auch durchsucht und hatte wohl irgendwie einige Videos gefunden, wo die beiden Täter dann auch ausgesagt hatten, dass sie gehofft haben, dass die Tat von den Videokameras gefilmt wurden, die im Haus sind. Die Taten wurden wohl aber, glaube ich, nicht gefilmt von den Kameras. Also man erkennt doch die menschlichen Abgründe hinter den beiden. Ist schon wirklich krass. Also als ich über den Fall gelesen habe, dachte ich mir so, einfach eine ganze, seine ganze Familie abgeschlachtet.
Und das nur als Übung.
Ja, als Übung für den Riesen.
Vorbereitung, ja.
Für den Amoklauf, der eigentlich folgen sollte.
Wow. Ja.
Ja, schlimmer Fall. Ich muss tatsächlich sagen, für mich persönlich einer der schlimmsten, den ich bis jetzt, auch wenn wir schon sehr schlimme Fälle hatten und darüber berichtet haben, ist das irgendwie nochmal, das geht einem näher, weil es halt wirklich eine gesamte Familie, mit welcher Skrupellosigkeit da auch die Geschwister ins Zimmer gelockt werden und dann mit welcher Gewalteinwirkung, beziehungsweise welchem, da muss ja wirklich so ein purer Hass und man muss so einem Tunnel sein, wenn man da insgesamt 100-mal eigentlich auf die Familienmitglieder einsticht.
Jetzt im Nachgang, ich muss sagen, Hass hat da wahrscheinlich überhaupt nicht, war da kein Thema.
Das ist ein Rausch.
Ja, ist ein Rausch. Das war
wie eine Droge für die.
Genau, es war für die irgendwie richtig geil wahrscheinlich. Ja. Und ich kann mir echt richtig gut vorstellen, wie sie gesagt haben, ah, guck mal, wie ist es, wenn ich da noch reinsteche? Ja. Ah, guck mal, wie ist es, wenn ich da noch so mache? Weil, wie du schon gesagt hast, es waren ja meistens immer alle Körperteile betroffen. Wow, also das ist tatsächlich ein sehr, sehr schlimmer Fall, muss ich echt sagen. Ich glaube, einer der schlimmsten, den wir bisher hatten vielleicht.
Glaube ich tatsächlich auch, ja.
Also,
wobei es nicht heißen soll, dass andere Fälle natürlich nicht schlimm waren von unserem True Crime, aber das ist halt das die Brutalität von diesem Fall, die macht es halt irgendwie auch aus, dass es so schlimm ist. Ja, schlimme Fälle heute.
Also heute tatsächlich kein glücklicher Podcast.
Das stimmt. Heute nichts Positives, aber das gibt es bestimmt wieder beim nächsten Mal.
Ja, dann hoffentlich beim nächsten Mal nicht so brutal.
Das stimmt.
Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr liked, kommentiert, teilt, abonniert, ja, dass ihr uns als Teil der Crew unterstützt. Und wie gesagt, schaut auch mal auf Steady vorbei. Damit,
auf unserer Webseite.
Oder auf unserer Webseite, da nochmal alle Informationen auch, die wichtig sind, auf, ja, ich sag mal, auf einen Blick. junkyardtv.com. Ja. Ja, dann wie immer war sehr unangenehm, mit dir hinzusetzen, weil mit deinen Ekel-Stories da, die du erzählst. Aber ich freue mich nicht aufs nächste Mal mit dir.
Sehr, sehr ungern.
Sehr ungern.
Macht's gut.
Macht's gut.